Pflüger hat, war da gerade Vater geworden, aber ich glaube, es war jetzt nicht der PR-Stunt, weil das, glaube ich, nicht seine Frau war, die das Kind geboren hatte.
Berlin.
Das ist Berlin, das würde ja auch normalerweise überhaupt keinen stören. Aber dann kommt tatsächlich Klaus rein und überreicht dem für sein Neugeborenes einen Wovi-Bär.
Das ist ja richtig mies.
Ein Wovi-Bär, muss man dazu sagen, war ein kleiner Plüschbär, den Klaus irgendwie auf jeden Veranstaltungen dann halt dutzendweise...
Aber nicht der im Ledergeschirr.
Dutzendweise ins Publikum geworfen hat.
Ich habe auch noch einen.
War dann also natürlich ganz, ganz, ganz lieb zu Pflüger. Und
der Olaf-Bär, das wäre mal was, ne? Genau. Wenn Olaf Scholz jetzt auf einmal so Bärchen...
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier sind Stettler und Waldorf vom Balkon der Republik. Wir gucken runter. 61 Millionen Wahlkampf und Strategien, das Spezial vom Mutmach-Podcast. Mein Name ist Hajo Schumacher, Journalist, Rummeiner und es ist mein 9. Bundestagswahlkampf. Mir gegenüber fast sitzt Frank Staus, SPD-Wahlkämpfer, der schon alles erlebt hat. Frank, hast du mitgezählt, die wievielte Bundestagswahl das für dich ist? Muss auch die 9. sein. Ich glaube, wir haben gemeinsam mit Scharping angefangen.
Ja, also dass ich irgendwie mitbeteiligt war, das war 94.
Siehst du?
Und danach musst du zählen. Ich war noch nie so gut in Mathe.
Ja, ich habe mich mal auf 9 geeinigt.
Okay.
Wir wollen heute ein bisschen reden über die Macht oder Ohnmacht von TV-Duellen, aber vorher erstmal ein bisschen Kleingehacktes aus der Woche. Mein lieber Frank, ich muss dich ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, kritisieren. Nein, das ist zu viel gesagt. Verlachen würde ich niemals tun. Aber deine Erwartung, dass Friedrich Merz in der Woche des Wahnsinns mit der mit AfD-Stimmen sich eine Mehrheit besorgt hat, da war große Sorge bei dir. Ganz offenbar haben die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger diese Sorge nicht geteilt. Friedrich Merz ist eher gestärkt aus dieser Woche raus. Wie erklärst du dir das?
Gut, aber gestärkt ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist niemand
nicht geschwächt.
Niemand anders nicht gestärkt aus der ganzen Geschichte rausgegangen. Minimal noch die AfD. Nee, es hat sich tatsächlich absolut nichts bewegt, was ja nicht bedeutet, dass sich hinter den Kulissen was bewegt hat, aber wir haben im Prinzip das alles wieder, wie wir das jetzt letztendlich schon seit Wochen oder eigentlich schon seit einem Jahr beobachten, die Veränderungen sind in einem Bereich von einem Prozentpunkt. Ja, wir haben auch im Team überlegt, was ist denn jetzt passiert, und mir ist ein bisschen eine Parallele eingefallen zu 2021, wo wir am Ende gesehen haben, als Scholz zugelegt hat, dass auch die ganzen Kompetenzwerte der SPD plötzlich hochgegangen sind, obwohl es dafür unter uns gesprochen jetzt keinen zwingenden Anlass gab, dass die Kompetenzwerte hochgehen. Und wir haben das als so eine Art Postrationalisierung verstanden, dass die Leute eigentlich eine Entscheidung getroffen hatten und jetzt diese im Nachhinein für sich letztendlich erklärbar macht. Und weil sie sagen ja nicht, ich mache das aufgrund von Emotionen und ich mag den lieber, sondern sie versuchen ja immer ein rationales Argument in eine häufig eben emotionale Entscheidung zu bringen. Und um es auf den Punkt zu bringen, wir hatten 2021 einen Zeitpunkt erreicht, wo ich gesagt habe, die Leute saufen sich jetzt den Scholz schön.
Ja.
Die wollen den jetzt einfach im Rahmen dessen, was er leisten kann, haben, weil sie die anderen doof finden. Und wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, offensichtlich, wo die Umfragen jetzt schon so lange stabil sind, dass die Leute gesagt haben, ich will jetzt eine andere Regierung. Und ich finde das zwar nicht gut, das kam ja auch in den Umfragen raus, dass er das gemacht hat.
Genau.
Aber das ändert jetzt meine Meinung nicht mehr. Das heißt, ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo die Leute gesagt haben, ich sauf mir jetzt den Merz schön. Und auch das wird schwierig, wie wir, glaube ich, jetzt so ganz unvoreingenommen sagen können. Aber das ist für mich die Erklärung, dass sie gesagt haben, nee, ich will jetzt nicht mehr wechseln.
So, Friedrich Merz hat noch einen bemerkenswerten Move gemacht. Er hat nämlich die historische Fahrgemeinschaft mit der FDP einfach mal so kurz beendet. Das liegt am neuen Wahlrecht, also das, was wir früher hatten, die sogenannte Zweitstimmenkampagne. Also ich gebe meine erste Stimme dem vielleicht aussichtsreichen CDU-Kandidaten oder der Kandidatin und die Zweitstimme gebe ich dann der FDP. Die funktioniert ja nicht mehr. War das ein Tabubruch? Jetzt natürlich nicht von historischem Ausmaß, aber ich glaube, Christian Lindner war leicht geschockt, oder?
Also ich hatte wirklich schon vor 2-3 Jahren geschrieben, das Gefährlichste, was der FDP unter Lindner passieren kann, ist ein Kandidat Merz. Und das hat eben viele Punkte. Das eine liegt natürlich am Rechtsruck innerhalb der FDP und unter Lindner, bei der zum Beispiel ein Armin Laschet irgendwo da ein anderes Potenzial letztendlich abgegriffen hat für die Union. Aber Merz mit seiner vermeintlichen Wirtschaftskompetenz, seinem doch eher harten Kurs, und die FDP hat sich ja mittlerweile auch als Anti-Wokeness-Partei und was auch immer den ganzen Trist da positioniert, und er zielt ja genau in die gleiche Klientel. So, und jetzt ist die FDP bei 4% und kommt übrigens auch nach dieser Disruption nicht vom Fleck. Also da gibt es keine Bewegung zu ihr hin. Und jetzt möchte der Merz von denen bitte noch 2-3 Prozentpunkte haben. Und er hat überhaupt keinen Anlass, der FDP entgegenzukommen, weil es wird hinten und vorne nicht für eine Koalition mit denen reichen. Er hat außerdem keinen Anlass, dem Lindner entgegenzukommen, weil der Merz ist ja auch nicht doof. Der hat ja gesehen, wie der Lindner sich bei Scholz benommen hat. Der will den auch nicht im Boot haben. Und insofern geht er jetzt tatsächlich auf eine absolute Konsolidierungsphase des konservativen Lagers und sagt, ich brauche die Liberalen, die ja auch so keine mehr sind, brauche ich nicht. Außerdem hat er natürlich Lunte gerochen, als er gesehen hat, die zerlegen sich jetzt auch gerade selbst nach der Abstimmung im Bundestag. Also nee, das ist nicht unsittlich, das ist halt Wahlkampf, du nimmst, was du kriegen kannst.
Naja gut, aber die sind ja nun jahrzehntelang quasi immer in einem auch kulturellen, soziokulturellen Boot gesessen. Also ich fand das schon bemerkenswert. Wolfgang Kubicki hat jetzt in einem Interview mit der Welt am Sonntag schon das Ende der FDP herbeiorakelt, so von wegen, wenn wir da rausfliegen, das können wir nicht so einfach wiederholen wie damals 2013, weil uns so viele Ressourcen weggehen. Man regiert auch nur noch in 2 Landesregierungen, eine Deutschlandkoalition in Sachsen-Anhalt, originellerweise eine Ampel in Rheinland-Pfalz. Also da sind gar nicht mehr so viele Ressourcen, ne? Ist das ein Überlebenskampf der FDP?
Das ist ja, und das Problem ist einfach, es ist ja wirklich absurd, ja. Also ich bin der festen Überzeugung, dass du im konservativen Lager, die brauchen ja nur noch 1-2 Prozentpunkte. Und ich habe ja diese Strategie von der FDP, wer das verfolgt, kennt, das ist meine alte Leier. Ich habe die nie verstanden, warum die sich nicht breiter öffnen, auch bei Themen, wo sie hat ja auch wahnsinnig viele Junge verloren durch ihre Anti-Umweltpolitik. Und das heißt, sie ist eigentlich zu einer letztendlich von der Thematik her überalterten konservativen Partei geworden. Und jetzt gehen wir mal andersrum. Jetzt macht Merz diese Aktion, die ich nach wie vor nicht als strategisch betrachte, sondern als eine Hauruck-Aktion. Und dann war das jetzt eigentlich aus meiner Sicht so eine Art Rettungsring, der FDP zugeworfen wurde, wo sie sich nochmal hätte, also unabsichtlich muss man sagen, wo sie sich nochmal zumindest dieses liberale Feigenblatt, das sie noch hat, nochmal rausholen hätte können, um zu sagen, wir finden vieles an dieser Politik richtig, was Merz sagt, aber wir sind diejenigen, die nicht mit der AfD stimmen.
Ja, und wir sind für Bürgerrechte und Liberalität.
Genau, weil es gibt eben Dinge, die ne, wir wollen 1-2-3 klar verändern, aber das ist für uns ein Bruch, den gehen wir nicht mit. Und da, glaube ich, hättest du schon noch mal ein bisschen Sympathie holen können als Rechtsstaatspartei. Jetzt haben die aber mitgemacht und dann noch nicht mal richtig, weil sie ihren Laden nicht im Griff hatten. Und insofern war das für mich eigentlich das letzte Aufbäumen. Aber du hast recht, die Ressourcen gehen verloren. Man muss auch sagen, dass die FDP sich in der Vergangenheit auch so benommen hat, dass jeder Koalitionspartner am Ende froh war, wenn er sie los war. Ich möchte da auch mal an Schleswig-Holstein beispielsweise erinnern, wo ja Günther mit der FDP und den Grünen regiert hat und dann die FDP, am Ende hat es halt für Schwarz-Grün gereicht und dann hat er auch gesagt, ja, Dankeschön, auf Wiedersehen. Ich glaube auch, dass Kubicki übrigens einen großen Anteil am Niedergang der FDP trägt. Das wird
das
er
sieht er anders.
Genau, das sieht er anders. Er ist ja einer derer, die da gerade wild um sich schlagen gegenüber den Abtrünnigen, sage ich jetzt mal.
Aber ich meine, so ein Hilferuf, ne, wie jetzt in diesem WAMS-Interview, kriegt man damit nochmal Leute mobilisiert, so von wegen, och, Also so, ich sag mal, so die Kernwähler, die sagen, wir müssen unbedingt eine FDP behalten. Also sind so SOS-Rufe hilfreich in der letzten Phase?
Normalerweise nicht, weil du machst eigentlich darauf aufmerksam, dass du die 5%-Hürde vermutlich nicht reißt. Mhm. Beziehungsweise, dass du sie reißt. Und, ja. Da ist eigentlich gerade in den Zeiten, in denen wir gerade sind, ist eigentlich brandgefährlich für Parteien an der Grenze, nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass es eine nicht unerhebliche Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie nicht mehr reinkommen, weil das bedeutet ja verschenkte Stimmen. Und die taktischen Wähler, die sagen, ich möchte die unbedingt rein haben, die haben keinen Anlass, weil wie gesagt, es gibt ja keine Mehrheit. Und im Zweifelsfall, wenn du jetzt die Leute fragen würdest, hätten sie denn gerne nach der Bundestagswahl wieder eine Dreierkonstellation mit der FDP, dann glaube ich auch, dass sich da nicht viele Leute umarmen und sagen, ja genau das hätte ich gern.
Stichwort Dreier, A Star is Born. Heidi Reicheneck hat auf TikTok einen Multimillionen-Post abgesetzt. Das war eine Wutrede auf Friedrich Merz. Deine Prognose hat in diesem Fall auf jeden Fall wirklich zugetroffen. Die Linken haben einen Lauf gerade. Ich habe auch gesehen, dieses Trio da, die Silberrücken, Ramelow, Gysi und Bartsch. Also die werden ja wie Popstars empfangen, wenn die irgendwo auftreten. Also die schaffen die 5, oder?
Ja, die schaffen die. Also ich bin mir relativ sicher, dass sie das schaffen. Und rein wahlkampftechnisch haben sie es auch verdient, wenn du mich fragst.
Die machen das gut.
Die machen das knallhart auf ihre Kernklientel. Die haben natürlich auch nichts zu verlieren. Aber im Gegensatz zur FDP, wo sie nichts zu verlieren haben, spielen sie halt ganz frisch auf. Ne? Du kannst ja, wenn du nichts zu verlieren hast, kannst du auf Verteidigung spielen. Oder aber du spielst auf Angriff und sagst, what have you got to lose, ne? Wir machen jetzt einfach mal crazy stuff, wie zum Beispiel die drei Alten vom ja. Grill da nochmal rauszuholen, die crazy Videos zu machen, wo normalerweise alle sagen würden, oh, ey, das ist jetzt irgendwie Grinch oder weiß nicht, ob man das noch sagt, vielleicht ist auch schon wieder Grinch zu sagen.
Klingt super, jung.
Und danke. Und also insofern, die machen das und du darfst auch nicht vergessen, die hatten eh schon eine Bewegung. Und es gibt schon noch Grenzgänger zwischen BSW und Linke, die unter Wagenknecht was anderes verstanden haben, als sie ist und die jetzt auch nicht wirklich diesen letzten Schritt, dass Wagenknecht mit Weidel stimmt.
Ja.
Das ist doch für manche dann nochmal der Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, also das dann doch nicht. Und ich glaube, sie können zum Teil eben wirklich noch Linke im Westen mobilisieren, sie können aber auch Stammlinke im Osten mobilisieren. Da, glaube ich, funktioniert eher der Effekt, wenn die jetzt weg sind, dann geht ein Stück unserer Identität verloren.
Ja, interessanter Punkt an der Stelle, die machen ja einen lupenreinen Sozialwahlkampf, ne? Mhm. Was bei der SPD, wie ich finde, ein bisschen zu kurz kommt. Die lassen sich zu viel auf diese ganzen AfD-Themen ein und Tor zur Hölle und so weiter. Inhaltlich alles richtig, aber die SPD lässt da eine Flanke frei. Wenn ich sozial pur will, weil ich finde, dieses Land ist ungerecht, dann wähle ich links.
Also die SPD hat am Anfang einen Wahlkampf gemacht, der aus meiner Sicht vielleicht für die Ausgangslage, wobei das weißt du auch immer erst im Verlauf des Wahlkampfes, ob es passt oder nicht, vielleicht tatsächlich, wie du das sagst, zu breit angelegt war. Mhm. Also auch zu stark auf Staatsmann, Wirtschaft und so weiter, anstatt diese Karte zu spielen, die Schröder 2.5 eben sehr, 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 sehr stark gespielt hat.
Die Krankenschwester.
Ja, die Krankenschwester, aber eben auch nochmal begründet. Und eigentlich hast du jetzt durch die Lage seit 2 Wochen, also dass man jetzt also auch fundiert vor einer schwarz-blauen Mehrheit warnen kann. Ich glaube, die hätte stärker oder die müsste auch vielleicht noch stärker in den letzten Tagen dieses Wahlkampfs auf diesen ganzen Sozialaspekt gehen, weil wir haben jetzt auch gerade im Wahl-O-Mat, der Spiegel hat ja da netterweise so eine Zusammenfassung gemacht, wo du zeigen kannst, wie sehr stimmen die Parteien inhaltlich quasi übereinander und da sind der höchste Grad der Übereinstimmung findet tatsächlich zwischen Union und AfD in den politischen Feldern statt, die beim Wahl-O-Mat abgefragt werden. Und das geht eben weit über Migration hinaus. Da reden wir über Sozialpolitik, da reden wir natürlich auch über Dinge wie das Bürgergeld, wir reden aber auch über Energiewende beziehungsweise die Rückabwicklung der Energiewende. Wir reden natürlich auch über Frauenrechte, über Abtreibungsrecht, wir reden über Minderheitenschutz, wir reden aber auch über viele soziale Errungenschaften wie Arbeitszeiten und so weiter und so fort, wo es eben Übereinstimmungen gibt mit der AfD. Und wenn das Ganze jetzt nochmal anders aufgeladen wird, nämlich zu sagen, okay, das geht jetzt nicht nur darum, dass das ein Angriff auf unseren Common war, mit denen gemeinsam zu stimmen, sondern zu sagen, den Leuten nochmal zu sagen, Achtung, hier gibt es noch ein paar andere Punkte außer Migration, die jetzt dein Leben, dein Alltag, deine Arbeitszeit, deine Rente, auch deine Krankenversicherung betreffen. Und da würde ich als SPD jetzt die letzten Schüsse, die sie noch haben, würde ich auf diesen Punkt lenken. Weil mit der Moralin-Geschichte, die ich absolut teile, ich bin entrüstet über das Vorgehen und auch, wie ich meine, sollten das auch mehr Leute sein. Aber das ist nicht der Hebel, um die Leute jetzt noch dazu zu bringen, zu reflektieren, was da letztendlich auch im Sozialbereich droht.
Und es gibt so ein wagenknechtsches Gesetz, ne? Kaum ist die Frau aus der Linkspartei raus, da fangen die auf einmal an, sich wieder zu vertragen und der Streit zieht mit Wagenknecht weiter Richtung BSW, wo es eine Menge, naja, ich sag mal einfach Trouble gibt hier und da mit Austritten und Absagen und. Ein letzter Punkt noch, du hast es gerade schon gesagt, du hast die Moralin-Debatte genannt, es waren ja mehrere hunderttausend Menschen auf der Straße letzte Woche. Das ist in Ordnung. Auf der anderen Seite führte das zu massiven Übergriffen. Also es gibt so Bilder, wie Merz bei Wüst war, dem NRW-Ministerpräsidenten, und die mussten wirklich geschützt werden, also als sind da Fußball-Hooligans unterwegs. Ich halte das mal angenommen jetzt, das sind wirklich linke Antifa-Leute und es ist nicht von Putin orchestriert im Hintergrund. Ich halte das für so unglaublich kontraproduktiv, weil du treibst doch Merz, Wüst, die CDU alle in so eine Opferrolle, wenn du jetzt auf einmal Anschläge auf Wahlkampfstände, auf Büros und so weiter machst. Das ist doch so einfach unglaublich strubbeldumm, oder, von diesen Protestierenden?
Ja, natürlich ist es das. Und ich muss aber ehrlich gesagt auch sagen, dass als Habeck auf der Fähre blockiert wurde von den durchgeknallten Bauern, dass der Aufschrei da dann von der anderen Seite auch vergleichsweise gering war. Ich glaube, das ist alles schon wieder im Rahmen dessen, dass das auch letztendlich geframed wird. Ich halte beides für absolut dämlich. Ich war ja auf der einen Demo, auf dieser riesen Demo, die wir in Berlin, die ja immer größer wurde. Ich bin irgendwie losgefahren, weil da war, hieß es beim RBB, es sind 60.000 und dann wurden es 100.000, dann wurden es 160.000. Und da lief ich auch lang und dann irgendwo um der Siegessäule fielen, weiter sind wir nicht gekommen zur CDU-Zentrale, weil eben so viele Leute schon da waren. Und da ist irgend so ein Jungscher vor mir und fängt an, hier SPD-Plakate runterzureißen. Und da dachte ich, ja, hallo? Ne? Und ich meine, du kennst mich ja, ich bin ein absolut friedliebender Mensch, aber ich bin auch 1,90 und kahl und furchteinflößend.
Allerdings.
Dann bin ich mal auf den Zug gerannt, da kamen aber noch ein paar andere, dann hat er sich verdrückt. Und dann kommt aber hinter mir einer meines Alters und meint, der hat doch recht, denkt an die Agenda 2010.
Gott.
Also dann habe ich gesagt, sag mal, aus welcher Gruft kommst du denn gekrabbelt? Ich meine, die Agenda 2010 ist ein Vierteljahrhundert her, ne? Die ist von 2001, 2002 entwickelt worden. Und da habe ich wieder gedacht, ja, so sind sie, die Linken. Deswegen funktioniert es halt am Ende auch immer nicht. Aber ja, das sind so Auswüchse, auch wenn du durch Berlin fährst oder auch hier raus nach Brandenburg gerade. Ich meine, es gibt ja kaum ein Plakat, das noch ganz ist. Fast egal von wem. Und natürlich ist das auch ein Spiegelbild der Polarisierung und zum Teil auch Radikalisierung der Gesellschaft. Aber nein, diese Sachen sind absolut kontraproduktiv. Und ich kenne aber auch niemanden, der sie unterstützt. Ich meine, es gibt auch in Berlin ständig Leute, die aus dem extrem linken Spektrum, die irgendwelche Bahntechnik zerstören, worauf dann zehntausende Leute nicht in ihre S-Bahn kommen, wo du auch denkst, ja, das macht euch echt beliebt.
Lass uns zu einem anderen Punkt kommen, wo wir gerade von links reden. Das ZDF hatte gleich ein doppeltes Problem. Die Frage ist, ob es eins war. In einem Bericht über den Parteitag wurde ein Schnittbild moniert. Alle standen auf und applaudierten Friedrich Merz zu seinen Aussagen, zu seiner Abgrenzung zur AfD. Und das ZDF hat dann so ein paar Leute mit so verschränkten Armen gezeigt, die offenbar skeptisch waren. Da hieß es, das entsprach der Stimmung der Halle überhaupt nicht. Zweiter Punkt bei einer Fernsehsendung hieß es, das Publikum habe immer nur für linke Themen geklatscht. Und das lag offenbar daran, dass das ZDF im Wesentlichen Berliner Studenten eingeladen hat ins Studio. Ist das so eine Hochsensibilität im Wahlkampf oder hast du das Gefühl, dass es da auch so, naja, vielleicht so kleine Guerilla-Aktionen im ZDF gibt, weil da Redakteure oder Mitarbeitende ihre Themen setzen wollen?
Nee, das ist wirklich Quatsch. Das ist so diese übliche Aufgeregtheit, wo alle irgendwo was sehen, was es so nicht gibt. Und es ist ja auch so, du musst ja für diese Sendung, das haben die auch gesagt, du musst ja da auch irgendwo immer die Hütte voll kriegen. Und das im Zweifelsfall auch an einem Sonntagabend um 22 Uhr für eine Live-Sendung. Und da gehen immer Einladungen raus an verschiedene Gruppen, hat er das ZDF auch gesagt. Und dann ist halt die Frage, wer kommt. Abgesehen davon, dass die Leute jetzt nicht applaudiert haben, wenn Lindner gesprochen hat und bei einem anderen Thema applaudiert haben. Das liegt ja vielleicht auch an Christian Lindner. Weißt du, mein Punkt ist ja, da musst du halt durch. Mein Gott, du kannst ja jetzt nicht nur vor handverlesenem Publikum und eigenen Klakören auftreten. Wir haben das aber leider in diesem Wahlkampf, ich erinnere mal, als diese Abstimmung war oder sich angedeutet hatte, AfD, CDU, da hatte diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die ja das Gegenteil von sozialer Marktwirtschaft ist, hatte zu einem nationalen Wirtschaftswarntag, aufgerufen, wo sie so tun wollten, als ob ihre Millionärsverbandsmitglieder jetzt deutschlandweit auf die Barrikaden gehen. Da standen laut Polizeiangaben nach einer millionenschweren Kampagne 450 Hanseln vorm Brandenburger Tor, davon 350 Touristen, nehme ich an, und 100 bezahlte Mitarbeiter der Initiative Soziale Marktwirtschaft. Daraus hin hat die Bild-Zeitung einen Titel gemacht mit einem in Klammer ganz klein KI-generierten Bild, wo also Menschenmassen, ja, ne, also Trumpsche Inaugurationsmenschen vom Brandenburger Tor standen.
Sagen wir mal unentschieden, oder?
Das ist einfach,
ZDF gegen Bild unentschieden.
Ja, ich meine, es ist halt einfach klar und dann ja, gut, dann reagiert einfach im Moment jeder total nervös. Es wird auch manchmal überreagiert. Und wenn jetzt, wie du hattest ja schon gesagt, in welchem Zustand die FDP gerade ist, da wird halt auch alles als Frontalangriff auf sie persönlich irgendwo gewertet, auch wenn das nicht so ist. Und du außerdem noch überhaupt nicht weißt, wie nehmen das denn die Zuschauer wahr.
Ja, lass uns zum Hauptthema kommen, das TV-Duell. Das letzte große, das wir alle noch in Erinnerung haben, war Trump gegen Biden. Das war quasi sein letzter Auftritt, also Joe Biden, weil da ließ sich nicht mehr verheimlichen, dass er vielleicht doch schon ein bisschen zu alt für den Job ist. Also da hat ein TV-Duell tatsächlich darüber entschieden, dass Joe Biden nicht weitermacht, sondern vielleicht doch, wenn auch zähneknirschend an Kamala Harris im letzten Moment übergibt. Kannst du dich an ein deutsches TV-Duell erinnern, was so eine ähnliche Macht, so einen Wumms hatte?
Auf Anhieb ehrlich gesagt nicht. Das hat auch damit zu tun, dass die relativ spät stattfinden. Man muss ja sagen, dieses Biden-Trump-Duell war ja eigentlich auf Nachfrage der beiden Leute so früh angesetzt. Und ich glaube, das ist auch immer ein Punkt, wo die tatsächlich noch eine höhere Durchschlagskraft haben. Weil, ne, wie wir jetzt auch schon eingangs über die betonierten Umfragen gesprochen haben, ich bin übrigens nicht der Meinung, dass ich dann überhaupt nichts mehr tun kann. Ich glaube, das ist auch nach wie vor im Rahmen der Möglichkeiten, dass sie da noch was tut. Aber je später diese Duelle stattfinden, umso eher sehen die Leute in den Duellen, was sie sehen wollen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ne? Also wenn du schon reingehst und sagst, ich will jetzt eigentlich den Merz wählen, egal was der sagt. Oder ich
finde es auch alles toll, was der sagt.
Ja, du musst es nicht mal toll finden, du sagst am Ende nur, naja, hat er ordentlich gemacht.
So, okay. Ne? Sauber, schmutziges 2-1, sauber nach Hause gespielt.
Genau, und es gibt eigentlich nicht die Punchline. Es gibt Momente, der berühmte Schröder-Satz damals bei Merkel, wo er nochmal eine Liebeserklärung an seine damalige Frau kundgetan hat, wo er Merkel ja selbst in ihren Memoiren schreibt, dass sie sich in dem Augenblick gedacht hat, da kannst du nicht mithalten.
Der Drecksack hat sie gedacht.
Der Drecksack.
Wenn ich jetzt eine Liebeserklärung für Professor Sauer abgebe, dann
Genau. Glaubt ihr ja auch so keiner, ne? Also ich will jetzt nicht absprechen, dass sie. Nein, aber dieses Blumige, ne?
Ja,
das ist sie halt nicht. Und Schröder war halt auch immer schon irgendwo dann dazwischen halt genauso rotzig wie holen wir mal eine Flasche Bier oder was auch immer.
Ja, das machen halt wir auch. Ja
lieben. So, genau. Und das war aber zu einem Zeitpunkt, wo er schon Momentum hatte. Also da war schon Bewegung drin und dann haben die Leute nochmal gesagt, ach guck mal, der alte Haudegen, das ist doch irgendwie doch und vielleicht kann die das ja doch noch nicht. Die sollen nochmal 4 Jahre üben. Und dann hat sich das verstärkt. Aber das sind so Momente, die du dir merkst. Es gibt den berühmten Satz, aber wie gesagt, es wird einfach zu viel reininterpretiert am Ende. Es gibt den berühmten Satz Merkel-Steinbrück, wo sie dann sagte, sie kennen mich, ne, relativ anlasslos mitten im Duell, weil sie wusste, den Satz muss ich jetzt irgendwann loswerden.
Brillant.
Brillant, weil sie eigentlich, und das war ja zu dem Zeitpunkt, als Steinbrück unter mehreren Gründen gebrandmarkt wurde, als einer, der sich nicht unter Kontrolle hat, ne? Also ich sag mal, diese ganze Geschichte mit Stinkefinger
und der SZ-Magazin, Weißwein unter 10 Euro oder so, taucht nichts.
Und da wollte sie ihn letztendlich dastehen lassen als die unsichere Bank, ne? Als die lose Kanone an Bord. Das ist eigentlich ein Ausdruck, den Steinbrück selbst immer. Aber genau, und das blieb dann hängen, war aber weder entscheidend für das Duell, das Steinbrück übrigens nach den Umfragen danach gewonnen hatte. Also alle SPD-Männer, Schröder, Steinmeier und Steinbrück, und der einzige Ausnahme war Schulz, der hat sein Duell nicht gewonnen gegen Merkel. Ansonsten hatten die Männer das eigentlich nach den Blitzumfragen danach immer gewonnen, aber nur Schröder in einem so riesigen Abstand, dass das wirklich auch noch Einfluss hatte auf die Dynamik. Und die anderen hatten es zwar gewonnen, haben aber herzlich wenig davon, weil Steinmeier hat es zwar gewonnen, aber hat 23% am Ende gekriegt. Also das war ja der Erste, der in diesem 20%-Turm stecken blieb.
So, und jetzt kommen wir zu der sehr, sehr spannenden Frage, auch gerade für dich als Strategen. Olaf Scholz geht in dieses TV-Duell, also es sind ja sehr viel Verschiedenes, ja jeden Tag wird ja irgendwas geboten. Und er sagt dann, Sie kennen mich, und er sagt, ich liebe meine Frau, und Friedrich Merz sagt dann, ach, Sie sind aber ein Komiker, Ihr eigener Parteivorsitzender hat ja offenbar zweimal versucht, Sie von der Kanzlerkandidatur, also vom Weitermachen zu bringen. Mit welcher Strategie geht man als Olaf Scholz da jetzt rein?
Ja, das würde ich an Merzens Stelle nicht sagen, weil er ist ja zweimal von seiner eigenen Partei nicht gewählt worden. Das ist ja dann eigentlich noch deutlicher.
Ja gut, aber jetzt hat er sie.
Nein, also ich glaube, wie gesagt, wir bekommen ja mehrere Varianten. Das ist ja dann das Duell, wo tatsächlich die zwei zuschauen. Da müssen wir, beziehungsweise zuschauen ist gut, die zwei alleine dabei sind. Ich hoffe, sie schauen nicht zu. Dann haben wir noch diverse andere, wo es dann Viererrunden gibt.
Die Quadrels.
Genau, die werden dann sicherlich nochmal anders laufen. Wir werden schauen, wie die Zuschauerzahlen sich entwickeln, ob die Leute.
Blöde Frage, heißen die Quadrels oder Quadriels? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es auch nicht. Es ist mir eigentlich auch egal. Von mir aus können sie auch
Quadrels. Okay, die Vierer.
Genau, Viererbande.
Aber nochmal, die Strategie von Olaf Scholz, der geht doch da rein und scholzt einfach hart weiter durch, so, oder?
Das wäre meine Empfehlung, weil das, also was er jetzt aus meiner Sicht absolut nicht tun darf, ist es irgendwie austicken.
Ja.
Also, weil erstens fällt ihm das schwer, wie
wir. Ich wollte gerade sagen,
auf der anderen Seite ist die einzige Person auf dieser Welt, die ihn zum Austicken bringt, ist Friedrich Merz. Also glaube ich zumindest, ne? Ja. Also, so gut kennen wir uns jetzt auch nicht, ob es da nicht noch andere gibt, aber es ist etwas, wo ich auch in den Bundestagsdebatten immer schon gespürt habe, der triggert ihn.
Die triggern sich aber gegenseitig. Die triggern sich,
aber Friedrich Merz ist wirklich leicht zu triggern. Also ich glaube,
musst
du nicht Olaf Scholz sein, Friedrich Merz zu triggern, da reichen auch schon andere Kaliber. Aber ja, aber es ist so. Ich glaube schon, dass es nach dieser Aktion, unabhängig davon, ob die jetzt sich in den Umfragen großartig niedergeschlagen hat, dass es schon noch ein Fragezeichen über Merz gibt. Und das wird man dann sehen, wie er sich da am Ende schlägt. Aber wie gesagt, wenn jetzt Scholz reingeht mit dem Bedürfnis, ich muss jetzt unbedingt in die Offensive gehen, weil ich
weil jetzt schon egal ist.
Genau, aber das sehe ich so nicht. Ich glaube, dass das Bestreben von Scholz sollte sein, dass er die Debatte stärker auf die Alltagsthemen der Menschen führt. Ob ihm das gelingt, ob die Journalisten bzw. ob die Moderatoren das zulassen, sei dahingestellt, weil die Moderatoren waren eigentlich die letzten TV-Debatten schon immer besessen von dem Thema Migration, als es noch gar nicht den Stellenwert hatte, den es jetzt hat. Das wird man sehen, aber das muss im Prinzip die Strategie sein, dass er eigentlich alle Themen, die angesprochen werden, wieder zurückführt auf die Frage, in welchem Land wollen wir eigentlich leben, auch was unsere soziale Absicherung angeht, weil letztendlich die größte Unruhe, die den Menschen ja befällt, liegt ja weniger daran, dass sie jetzt permanent Angst vor Terrorismus hatten, sondern die Hauptsorge, die sie gerade haben, ist eigentlich die wirtschaftliche und auch soziale Entwicklung und auch die Frage, wie sicher sie in die Zukunft gehen können, was ihre Absicherung, was ihre Renten und
wie Arbeitsplätze gesagt, angeht.
Was ihre Arbeitsplätze angeht. Und das ist ja leider Gottes etwas, was in diesem Wahlkampf natürlich auch bedingt durch äußere Ereignisse viel zu kurz kommt.
Du warst jetzt bei so vielen Wahlkämpfen dabei, unter anderem auch bei Kanzlerwahlkämpfen, aber auch bei Ministerpräsidentinnen, unter anderem Malu Dreyer. Man stellt sich das als Laie, also als Journalist, immer so vor, die ziehen sich jetzt 2 Tage zurück, wie so Boxer vor einem Schwergewichtskampf in so ein Trainingslager, und da sind dann Psychologen und Ulrich Wickert und Tom Buro und Sabine Christiansen und Werner Höfer trainieren sie dann mit möglichst bösen Fragen. Ich gehe mal davon aus, dass Olaf Scholz das so nicht mehr nötig hat und gar nicht mehr macht, oder? Und Friedrich Merz hält sich natürlich sowieso für ein Talent, der macht das auch nicht. Oder trainieren die?
Es wäre dumm, wenn sie es nicht täten, weil du musst dich natürlich schon immer auf die Situation einstellen. Und natürlich ist es anders, wenn du zum ersten Mal kandidierst, dann solltest du das sehr, sehr zu Herzen nehmen, weil das habe ich eigentlich bei allen Kandidaten und Kandidatinnen gemerkt, die dann zum ersten Mal kandidieren, sei es im Ministerpräsidentenamt, dass ein Riesenunterschied, ob du, die waren ja alle oder fast alle Minister vorher, und die sagen alle, das ist so ein Unterschied zwischen Nummer 2 oder 3 und Nummer 1, dass du dich da wirklich intensiv drauf vorbereiten sollst. Also die meiste Arbeit in dem Bereich haben wir dann tatsächlich nicht, haben wir, sondern das ist ja unsere Beratungsleistung, ist tatsächlich die Leute erstmal drauf einzustimmen, zu sagen, das ist anders als alles, was du bisher erlebt hast, ne? Von der Aufmerksamkeit. Und deswegen ist es absolut wichtig, dich darauf vorzubereiten. Zum Beispiel, du musst auch wirklich üben, ich würde es auf jeden Fall raten, wie du dich jetzt in so einer Viererkonstellation bewegst, weil das hat keiner,
tricky.
Das hat auch keiner von denen schon mal gemacht, weißt
ja.
du? Und du musst da anders drauf vorbereitet sein als auf ein Duell, wo du sagst, okay, meinen Gegenkandidaten, den kenne ich im Prinzip in- und auswendig. Jetzt nimm mal Steinbrück, Merkel, die haben zusammen regiert. Ne? Das war ja
Finanzkrise damals.
Finanzminister, Vizekanzler gegen Kanzlerin. Das war schon klar, wie du dich darauf vorbereitest. Aber ansonsten, ja, du würdest es jetzt nicht immer so super aufwendig machen, wie wir das aus, was weiß ich, ist The West Wing oder so kennen. Ne? Das ist ja. genau die Szene. Aber klar, du musst dich darauf vorbereiten. Und du versuchst natürlich auch diesen ganzen Bereich, wie benehme ich mich, wenn ich nicht spreche, aber die Kamera.
Wo sind meine Hände?
Wo sind meine Hände?
Wie gucke ich?
Roll ich die Augen? Schaue ich bedröppelt? Schaue ich aggro? Also sich
und da jede so Sekunde, das muss man sich klar machen, jede Sekunde wird festgehalten.
Ja. Die wird festgehalten und die wird auch analysiert. Danach kommen dann irgendwelche Akrobaten, die Körperhaltung und was weiß ich was, zumindest für irgendjemanden analysieren. Genau, und dann musst du halt dann auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen von dem Druck wegnehmen, weil Druck ist da. Auf der anderen Seite dürfen die Leute auch nicht überprogrammiert sein. Das heißt, wenn du jetzt sagst, das habe ich auch schon erlebt, dass die Leute sich einen wahnsinnigen Stress machen und sich Sachen drauf schaffen und denken, sie sehen jetzt irgendwie Nixon gegen Kennedy und dann aber sich so unter Druck setzen, dass sie einfach selbst die Dinge, die sie eigentlich vorher im Wahlkampf schon 1000 Mal gesagt haben auf irgendwelchen Veranstaltungen, dass sie die plötzlich nicht mehr parat haben, wenn es drauf ankommt.
Also man kann auch übercoachen, ne? Dass die Leute dann so eine Art Theater-Inszenierung.
Ja, ja, du musst bei Beratern immer aufpassen. Da gibt's immer Berater, die sich für einen besseren Kandidaten halten. Ne? Das ist, und die dann sagen, ja, ich...
Also Frank, du wärst ein toller Kanzler an dieser Stelle, aber...
Ich wäre ein scheiß Kanzler, aber ich glaube, ich wäre ein guter Kandidat. Gut, ich müsste noch ein bisschen, ne, vielleicht doch mal ein bisschen Haartransplantation oder sowas. Aber was du wirklich drauf schaffen musst, ist das Umfeld, in dem du bist. Und gleichzeitig, wie gesagt, du brauchst auch einen Relax-Time. Also eigentlich ist meine Empfehlung immer, wir üben das, wir machen das und wir hören aber auch einem gewissen Zeitpunkt auch wieder auf. Also und was das Allerwichtigste ist, ich weiß, das klingt irgendwie banal, aber du kennst ja den Terminkalender von Spitzenpolitikern.
Ja, absolut.
Dass du einfach sagst, bitte nehmt euch einen halben Tag davor frei.
Ja.
Und komm nicht abgehetzt auf den letzten Drücker. Und da gibt's natürlich noch die Psychospiele. Mein Lieblings-Psychospiel.
Lass uns teilhaben. An deiner Freude.
Klaus Wowereit gegen Friedbert Pflüger. Und wir saßen da schon im TV-Studio und wer kam nicht? Klaus Wowereit. Friedbert Pflüger war natürlich eine Stunde vorher da. Und wir saßen aber alle da und keiner wusste,
ja, wo ist Klaus?
Wo ist denn Klaus jetzt? Ne? Und stellte sich also später raus, dass er natürlich pünktlich war, hat aber seinem Fahrer gesagt, fahr mal hier rechts ran, wir warten mal noch ein Viertelstündchen.
Okay. Die alte Nummer Hoheit kommt zuletzt.
Ja, und vor allen Dingen erstmal alle nervös machen, vor allen Dingen den, der das noch nicht gemacht hatte. Und dann kam er rein und Pflüger war da gerade Vater geworden, aber ich glaube, es war jetzt nicht so der PR-Stunt, weil das, glaube ich, nicht seine Frau war, die das Kind geboren hatte.
Berlin.
Das ist Berlin, das würde ja auch normalerweise überhaupt keinen stören. Aber dann kommt tatsächlich Klaus rein und überreicht dem für sein Neugeborenes einen Wovi-Bär.
Das ist ja richtig mies.
Ein Wovi-Bär, muss man dazu sagen, war ein kleiner Plüschbär, dem Klaus irgendwie auf jeden Veranstaltungen dann halt dutzendweise...
Aber nicht der im Ledergeschirr.
Dutzendweise ins Publikum geworfen hat.
Ich habe auch noch einen.
Ja, genau. Und war dann also natürlich ganz, ganz, ganz lieb zu Pflüger. Und
der Olaf-Bär, das wäre mal was, ne? Genau. Wenn Olaf Scholz jetzt auf einmal so Bärchen ins Publikum...
Aber du nimmst dann halt natürlich, also zunächst mal nimmst du da die Spannung raus, aber du nimmst natürlich bei dem anderen auch die Aggressivität raus und du bringst sie natürlich auch zunächst mal aus dem Konzept. Also das sind, ob das am Ende jetzt funktioniert hat oder nicht, aber auf jeden Fall war Klaus halt souverän genug, um zu sagen, ach komm, jetzt ich lasse sie mal ein Momentchen warten sind so Kleinigkeiten. Da gab es dann auch eine Podiumsdiskussion, wo der auch saß und war dann immer so unterm Scheinwerferlicht und Pflüger, da kann ja keiner was dafür, aber der transpiriert halt stärker als andere und dann sagt der Moderator, ja, wir können ja mal alles Jackett ausziehen und dann sagt Klaus, ich schwitze nicht.
Das sind so Sachen, die hat man natürlich nicht unter Kontrolle, ne? Wie dann unter dem Scheinwerferlicht und in der Aufregung, wenn du auf einmal Schweißperlen auf der Stirn hast, das sind natürlich tödliche Fotos.
Das sind ja angeblich die Bilder, obwohl ich das auch im Nachhinein historisch überhöht halte, aber das ist ja genau die Geschichte, die damals Nixon, Kennedy, wo die Leute sagen, der Nixon hat geschwitzt und er sah nicht gut aus und der Kennedy war der junge, attraktive aber am Ende wäre es ja halt tatsächlich dieser optische Eindruck gewesen, als eines der ersten massenhaft übertragenen TV-Duell, dass das eben den sehr knappen Ausschlag damals gegeben hat zugunsten von Kennedy.
Wie muss man sich das vorstellen? Rüstet ihr dann als Berater euren jeweiligen Kandidaten, Kandidatin dann auch mit so 5 bis 10 Punchlines aus, so von wegen diesen Satz oder diese 5 Sätze musst du unbedingt loswerden. Also sie kennen mich, ich liebe meine Frau, Deutschland kann sich auf mich verlassen oder solche Sachen. Also trichtert ihr den, prügelt ihr den, diese Sätze den Kandidaten ein so richtig?
Nein. Wir bieten die an, soll ich mal so rum sagen. Je erprobter die Leute sind, umso eher wissen sie auch, an welchem Punkt man die setzen kann. Was du überhaupt nicht machen darfst, ist, dass du den Leuten sagst, du musst jetzt in den nächsten 60 Minuten diesen Satz bringen. Weil dann gehen sie rein und sind fokussiert darauf, dass sie in den nächsten 60 Minuten irgendwann diesen Satz unterbringen müssen und sind komplett damit beschäftigt, sich darauf zu konzentrieren, dass sie diesen Satz so. Also das musst du alles vorher schon haben. Häufig sind es ja auch Sätze, die man schon erprobt hat. Aber wir wussten zum Beispiel auch bei Klöckner gegen Dreier bei dem ersten bei dem Wahlkampf der beiden gegeneinander, da wussten wir, weil wir vorher eben die bekannten Fokusgruppen, die wir ja auch schon angesprochen hatten, draußen hatten und auch Telefoninterviews. Und da hatten wir auch ein paar Sachen ausprobiert.
Ja.
Also zum Beispiel war es ja so, dass Klöckner damals Sebastian Kurz und Seehofer in ihren Wahlkampf eingeladen hat. Wir reden jetzt über 2016, also Höhepunkt der Flüchtlingsdebatte. Während Merkel natürlich gegen Seehofer und gegen Kurz gestanden hat. Und wir haben dann schon mal ausprobiert, wenn wir sagen, dass Julia Klöckner ihrer eigenen Kanzlerin und Parteivorsitzenden in den Rücken fällt, ob die Leute das glauben, ne? Weil ob wir das glauben oder sehen, heißt ja noch lange nicht, dass die Öffentlichkeit das so wahrnimmt. Und da kam eben ganz klar raus, dass die Leute gesagt haben, ja, das sehen sie genauso und das finden sie schlecht. Mhm. So, und dann kannst du dann jemandem mitgeben und sagen, übrigens, falls es sich ergibt, wenn du sagst, ich finde es auch nicht richtig, dass sie ihrer eigenen Kanzlerin und Parteivorsitzenden in den Rücken fallen, dann weißt du, dass die Mehrheit der Zuschauer das genauso sieht.
Das sind ja genau auch die Momente, die Social Media fähig sind.
Genau.
Das ist ja auch ganz wichtig, dass du so 15-sekündige Momente schaffst, die sich dann auch millionenfach verbreiten, auch an Menschen, die das Duell gar nicht gesehen haben. Da gibt's ja so eine gestufte Wahrnehmung.
Genau, und du weißt ja relativ viel über das Gegenüber und es geht eigentlich viel weniger, das ist eigentlich auch mein Hauptrat, den ich immer gebe, es geht jetzt nicht darum, dass du dein Gegenüber vernichtest oder irgendwie einen Punch oder was auch immer. Es geht nicht darum, die fragestellenden Moderatoren von irgendwas zu überzeugen. Es gibt ein einziges Publikum, das du überzeugen musst und das sitzt vor der Glotze. Und du sprichst eigentlich zu denen und du musst jetzt nicht reingehen mit einer geballten Faust und sagen, ich mach den jetzt fertig, sondern dir muss klar sein, du hast jetzt 60, 90 Minuten, die sonst keiner deiner hat. Also ihr zwei habt zusammen jetzt wirklich eine exklusive Sendezeit zur Primetime und alle, die einzigen, die du erreichen musst, sind die Leute vor der Klotze. Das heißt, du versuchst, Dinge aufzuschreiben, wo du weißt, das finden die Leute gut und das finden vor allen Dingen die Leute gut, die jetzt noch motiviert werden müssen oder die Grenzgänger, die jetzt noch zwischen CDU und SPD stehen, die finden das gut, wenn du das sagst. Und es geht eigentlich eher um Reassurance. Es geht darum, dass die Leute, wenn sie reingehen, wissen, das muss ja natürlich alles ihrer Überzeugung. Du kannst nicht ihren Quatsch erzählen, nur weil die Leute das gut finden. Sagen, ich bin es für die Todesstrafe, nur weil irgendwelche Leute das gut finden. Sondern das muss im Einklang zu dem sein, wofür du stehst. Aber es gibt dir die Sicherheit zu wissen, wenn ich das sage, dann sammle ich damit Punkte.
So. Jetzt gibt es unter anderem von Nils Minkmar in der Süddeutschen am Samstag eine interessante Geschichte, wo er die Sinnhaftigkeit dieser Fernsehduelle in Frage stellt. Er sagt, gerade bei so einem Zweierding wie Scholz-Merz zum Beispiel, da wird eine Machtfülle inszeniert, die diese Kandidaten gar nicht haben, weil die sagen dann immer, wenn ich regiere, dann machen wir das und das und das. Realität ist ja meistens, man muss in eine Koalition und dann wird vieles von dem, was versprochen wird, dann auch wieder entsprechend in Kompromisse gepackt und dann kommt ja diese, ich sag mal, postelektorische Depression bei den Menschen und die sagen, der hat das aber versprochen und jetzt macht er es gar nicht. Also inszeniert dieses Fernsehduell nicht auch eine Realität, die es so gar nicht gibt?
Ich verstehe den Artikel nicht, ehrlich gesagt, weil das ist ja seit 70 Jahren so, ne?
Ja, schon klar.
Und das wird auch so sein. Und ich glaube, das ist schon eine Unterforderung des Publikums. Also ich meine, klar, du musst immer mehr erklären. Und das ist ja auch richtig so. Und Scholz hat ja jetzt auch viel erklären müssen, warum Dinge so nicht passiert sind, weil einer oder zwei oder wer ja auch immer Koalitionspartner oder vielleicht manchmal auch seine eigene Laden da nicht mitgehen wollten. Aber da muss ich in der parlamentarischen Demokratie und in der Parteiendemokratie, in der wir leben, ja schon auch mal ein Mindestmaß an Bildung beim Zuschauer voraussetzen können. Ne? Also ich muss es ja nicht zu Kleinkindern sprechen. Aber es ist ja doch auch wichtig, dass die Leute wissen, wohin will denn jetzt Scholz und wohin will Merz und wohin wollen die beiden? Und wir haben jetzt sicherlich die Situation, dass das ja auch manche sagen, warum stehen die da nur die zwei? Na gut, ich meine, ursprünglich war der Gedanke mal, wir haben einen amtierenden Kanzler, der wieder antritt. Und wir haben einen Oppositionsführer, der die größte Oppositionspartei vertritt. So, und dann gab es ja einen Sturm, wo man gesagt hat, das geht es aber nicht, die AfD steht es vor der SPD und so weiter und so fort, wo ist der Rest? Und deswegen gibt es ja jetzt mehrere Varianten. Und es gibt ja eben auch noch wir nennen das immer ein bisschen despektierlich, die Grabbelgruppe von den Kleinparteien.
Ja.
Also sag mal so, es ist ein Riesenangebot da für die Zuschauerinnen und Zuschauer und vielleicht sollte man ihnen dann auch mal zugewähren, dass das erwachsene Leute sind und am Ende einordnen können, was da gesagt wird und was nicht.
Es ist ja auch der Kürze dieses Wahlkampfs geschuldet, dass wir unglaublich viele dieser TV-Duelle haben. Wenn du die Krabbelgruppen noch mitzählst, dann kommen wir auf weit über ein Dutzend, glaube ich. Ist das nicht ein bisschen Overkill, wenn jeden Abend 20.15 Uhr auf RTL, auf Sat.1, auf ProSieben, auf Welt.TV, ich weiß nicht, wo sonst noch überall.
The craziest shit, den ich da in dem Zusammenhang erlebt habe, war, ich habe ja mal einen Wahlkampf für die ÖVP in Österreich gemacht und da war so, dass wir da auch, da entstehen ja auch immer wieder lustige Parteien neu in Österreich oder auch unlustige. Und da hatten sich dann die Sender irgendwie darauf verständigt, dass sie alternierende Zweierduelle machen.
Ah, okay.
Das hat aber dazu geführt, dass die irgendwie dann fünf Parteien, Spitzenkandidat, die alle gegeneinander irgendwann sich duelliert haben, das aber dann auch noch auf zwei oder drei Sendern, dass wir irgendwann aufgehört haben, eigentlich zu zählen, wie viele Situationen. Und da war es tatsächlich so, dass wir auch wirklich erstaunt waren, dass diese Sendung überhaupt noch nennenswerte Einschaltquoten hatten, obwohl das eigentlich, also das Interesse war trotzdem da. Ob es was bewirkt hat, weiß ich nicht, aber zunächst mal finde ich es ja im Vorfeld eines Wahlkampfes nicht schlecht, dass die Leute das Angebot haben. So, ob die einschalten, ist ja ihnen überlassen.
Da sind wir wieder beim erwachsenen Wähler. Zum Schluss, lieber Frank, habe ich noch eine Frage, was diese Quadrelle angeht. Es ist ja wahrscheinlich kein Geheimnis, dass da drei Männer, nämlich Habeck, Merz und Scholz, gegen die einzige Frau, Alice Weidel, sich quasi so zusammenrotten. Da gibt's natürlich dann die Opfererzählung, ne? Die arme Frau wird von den drei Kerlen da unter Beschuss genommen. Kann Alice Weidel punkten aus dieser Paria-Rolle?
Also, ich glaube, Alice Weidel tut sich sehr schwer in der Opferrolle. Ich glaube, das nimmt ihr absolut niemand ab, ne? Also, die ist ja auch viel weniger weinerlich als ihre männlichen Kollegen in der AfD, die ja überall immer noch meinen, sie müssten irgendwie rumheulen, wie benachteiligt sie werden. Nein, die Frau ist ja in ihrer Wirkung, und das haben wir jetzt auch bei der Bundestagsdebatte wieder gesehen, die ist ja eiskalt und auf ihre Art und Weise natürlich auch souverän und auch knallhart, ne? Also wie die Merz zerlegt hat nach dem gescheiterten Gesetzesentwurf, wo sie gesagt haben, wir haben ihre eigenen Leute nicht unter Kontrolle, das war für ihre Klientel war das absolut perfekt. Deswegen, nein, die Opferrolle steht ja nicht. Ich würde auch, aber das ist ja immer vergebene Liebesmühe, ich würde auch allen raten, dass sie sich nicht so sehr an Frau Weidel abarbeiten, weil das ist ja der größte Fehler, den man machen kann. Aber man hat es ehrlich gesagt auch nicht immer in der Hand. Das muss ich jetzt wirklich sagen, auch wenn ich jetzt mal aus meiner Ecke komme, sage, die Journalistinnen und Journalisten oder Moderatorinnen und Moderatoren waren die letzten Jahre wirklich besessen von Migration und AfD, sodass du die gleichen Leute, die danach gesagt haben, dieser Wahlkampf hat sich um die falschen Themen gedreht, waren die, die dafür gesorgt haben, dass er sich um die falschen Themen gedreht hat. Und ich hoffe mal, dass wir eben auch andere Themen besprechen werden, weil das ist ja auch nochmal wichtig. Natürlich sagen die Leute ungestützt, welches ist gerade das wichtigste Thema, da sagen die Migration, da kommt gleich danach aber schon Wirtschaft. Also Wirtschaft ist ja ein Thema, das die letzten Bundestagswahlkämpfe überhaupt keine Rolle gespielt hat, weil es lief. Wenn die aber gefragt werden, was ist denn Ihre persönliche Priorität? Was ist für Sie denn dann wichtig? Und dann landet Migration auf dem drittletzten Platz von achten. Da sind eben Themen wie Wirtschaft und Soziales viel prominenter. Und deswegen müsste es jetzt zumindest bei den Öffentlich-Rechtlichen doch auch die Bestrebung geben, dass wir Debatten bekommen, die sich um die Themen drehen, die tatsächlich auch die Menschen für sich selbst als die wichtigsten betrachten. Und da ist Migration halt eines unter vielen.
Wie kann Robert Habeck verhindern, dass er in dieser Viererrunde so ein bisschen zwischen die Stühle fällt? Also klar, es gibt dieses Binnenduell Merz-Scholz, es gibt das große Duell 3 gegen die AfD. Kann der sich da irgendwie so als vermittelnde Stimme, Stimme der Vernunft, der Kompromissbereite, jetzt mit seinem 10-Punkte-Plan zur Migration hat er sich an Merz ja auch deutlich rangewanzt. Also ist das für Habeck eine Siegerposition vielleicht? Als lachender Dritter oder Vierter?
Also ich muss sagen, dass ich jetzt die letzten 10, 14 Tage von Habeck jetzt nicht überwältigt war. Also ich hab mir da mehr versprochen, Hajo. Nein, ich hatte den Eindruck, der kommt eigentlich ganz gut aus dem Quark, ne, während alle anderen irgendwie so einen Stolperstart hatten. Der kann da eine Rolle einnehmen, aber wir haben ja ganz am Anfang in dem ersten gemeinsamen Gespräch, habe ich gesagt, der ist mir ein bisschen zu wuschelig, und ich hatte aber gehofft, dass er das auf dem Weg zum Wahltag, dass er das ablegt. Aber das, was du gerade erwähnt hast, auch seinen Migrationsplan, der jetzt kam, das war ja auch so eine unausgegorene Geschichte, die so, ja, wie du richtig sagst, die sich so ein bisschen rangewanzt hat, aber dann auch wieder nicht. Und man weiß eigentlich im Moment nicht mehr, wo will er jetzt eigentlich hin und wer will er eigentlich sein. Und ich habe schon den Eindruck, dass er da aus dem Tritt geraten ist, was ja die Umfragen auch so ein bisschen widerspiegeln. Also ich sehe da im Moment, ich finde nicht, dass er konzentriert an sich arbeitet, und das erwarte ich dann auch nicht für die Debatten.
Wir kommen zum Schluss zum Börsenspiel. Also ich merke gerade, deine grünen Aktien würdest du jetzt nicht unbedingt, da würdest du nicht zukaufen.
Also man muss ja sagen, ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist schwierig. Ich glaube schon, dass Bewegung da ist, aber es ist immer Bewegung da, die sich irgendwie am Ende wieder ausgleicht. Ne? Also es geht natürlich hinter den Umfragen, gehen natürlich Leute von Partei A zu Partei B und von Partei B zu Partei C, aber es kommen dann eben auch wieder welche in die andere Richtung. Oder aber es gibt eben Mobilisierungseffekte, die bisher noch nicht drin waren, weil je näher wir an den Wahltag kommen, umso eher sortieren sich die Leute auch.
Also im Grüne Moment, halten, kaufen oder verkaufen?
Die würde ich jetzt eher verkaufen.
Linke, wo wir gerade schon mal waren.
Ja, da würde ich sagen, nee, jetzt, wenn du da noch einen Mitnahmeeffekt haben willst, ich sehe die drin, also dann würde ich eher kaufen.
Das heißt FDP, du hast Restbestände?
Ich habe keine Restbestände mehr und ich sehe es im Moment wirklich, also jetzt ist überhaupt keine Linie mehr drin. Also jetzt fallen sie auseinander, und dieser Mitleidseffekt, den habe ich noch nie wirklich wahrnehmen können, wenn er keine strategische Bedeutung hat. Also die Leihstimme zu geben, wenn, das haben wir schon ein paar Mal erlebt, dass die FDP dann sogar besser abgeschnitten hat, weil man wollte, dass Schwarz-Gelb weiter regiert. Das haben wir auch auf Landesebene häufiger gesehen. Aber dieses taktische Moment gibt es nicht. Und wie gesagt, man braucht sie im Moment nicht, also verkaufen.
AfD, kaufen, halten, verkaufen?
Halten, man muss ja auch sehen, alle Umfragen, die wir haben, zeigen ja auch, sie sind stabil. Also sag mal so, es gab ja noch den anderen Anspruch von Merz zu sagen, ich mache das, um die AfD klein zu halten. Das hat natürlich wie immer nicht funktioniert. Insofern halten, ja.
So, wir sind bei den beiden Streithähnen. Olaf Scholz, der wirklich fest betoniert da bei 15-16% steht. Ich gestehe, ich glaube, es gibt so Menschen, die sagen, ach komm, der ist zwar nicht dolle, aber sie kennen mich, ne, so ein bisschen dieser Merkel-Effekt. Ich würde tatsächlich jetzt kaufen, nicht weil ich an die SPD glaube, aber weil ich denke, so 18-19 wird er doch wohl kriegen.
Ja, bin ich nicht sicher, aber ich würde sie auch eher kaufen, weil ich halte sie im Moment für unterbewertet. Und ich glaube, also so ein Effekt komme ich zum Teil auch mit bei unentschiedenen Wählern, die dann tatsächlich auch zu mir sagen, naja, war es nicht, eigentlich das Gleiche, wie du sagst. Sie sagen, aber irgendwie ist ja auch scheiße behandelt worden in dem ganzen Umfeld. Aber wie gesagt, ich halte ja nichts von
Mitleid.
Von Mitleid. Aber was ich glaube, ist, dass die Leute zum Ende hin sagen, wer soll denn jetzt der Koalitionspartner werden und wie stark oder schwach soll der sein? Ich glaube nach wie vor, die Leute wollen unbedingt eine Zweierkonstellation und sie wollen eben auch eine ohne AfD.
Damit sind wir beim mutmaßlichen Kanzler Friedrich Merz. Auch da gestehe ich, würde ich eher kaufen. Ich habe das Gefühl, dass so dieses, so jetzt nochmal zum Schluss nochmal richtig der FDP einen mitgeben und so, das verfängt womöglich bei Menschen, die, naja, die einfach Führung wollen, die so ein bisschen autoritär denken. Also ich würde Union kaufen.
Ja, ich würde sie eher halten, weil ich habe, also verkaufen würde ich es auf gar keinen Fall. Ich sehe aber auch im Moment keine Dynamik bei ihm. Es ist schwierig, aber wir bewegen uns ja in Mini-Bereichen. Ja. Weil wenn du sagst, die Leute gehen dann vielleicht noch zu Scholz, kann aber auch sein, dass vielleicht ein paar Linke dann wieder zur Linken gehen. Also es ist wirklich viel, ich glaube nach wie vor viel Unsicherheit, aber es sieht jetzt eher so aus, als ob die Leute sagen, also ohne Euphorie, dann soll es halt so sein.
Wir haben ja auch einen demokratischen Auftrag, können wir zumuten, oder? Ich freue mich drauf.
Ja, ich meine, die können ja, it's a free country, die können ja einschalten oder sein lassen.
Hör auf, nein, nicht sein lassen. Ganz herzlichen Dank, das war Wahlkampfstrategie, nein, Moment, wie heißt das?
Ganz 61 Millionen heißt das. Ich heiße Frank Staus und du heißt Hajo Schumacher.
Du bist ein begnadeter Abmoderierer.
Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.